Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Diese Frau macht, was wir alle dringend brauchen. Sie bringt uns zum Lachen und zum Nachdenken. Und das so klug und unterhaltsam, dass sie mit allen großen Preisen ausgezeichnet wurde, inklusive Bundesverdienstkreuz. Dazu ist sie eine echte Pionierin. Sie war nämlich die erste Frau im Fernsehen mit einer eigenen Satire-Show und wird auch Ü70 nicht müde, mit scharfem Witz, feiner Ironie und jeder Menge Haltung zu sagen, was ist und was mal gesagt werden muss. Herzlich willkommen, Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kreumann.
Danke für diese schöne Vorstellung, Inka.
Schön, freut mich, wenn es dir gefällt. Und es würde mich auch freuen, wenn dir unser neues Studio gefällt. Denn wie du siehst, wir sind in einem ganz neuen Setting.
Ja, also ich fühle mich sehr wohl, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alte aussah so richtig. Ich merke nur, dass ich mich hier sehr wohl fühle und irgendwie gerne hier mit dir sitze.
Das alte war sehr viel heller und du warst ja auch schon öfter bei
ja.
uns. Und deshalb ist es, oder denken wir immer, dass es für alle so ein Wow, jetzt ist ja irgendwie viel mehr Abendstimmung. Aber ist es was, was für dich überhaupt wichtig ist, wenn du auf einer Bühne bist, wie die Bühne aussieht? Färbt das so ein bisschen ab auf die Stimmung?
Ja, auch wie man sitzen kann. Also das färbt natürlich ab auf die Stimmung. Ob ich jetzt gerade sitzen muss, ob ich auf irgendwas achten muss, damit ich nicht blöd aussehe von der Seite, wo man dann dick aussieht oder irgendwie unvorteilhaft. Und hier finde ich es einfach so ein bisschen relaxed und das finde ich angenehm.
Schön. Ja, doof ist immer, wenn man die ganze Zeit zuppeln muss. Ne?
Ja, zuppeln geht ja gar nicht.
Zuppeln ist furchtbar.
Zuppeln ist furchtbar.
Das ist nun recht bunt. Ist bunt deins? Also bist du eine, die auch gerne in bunten Farben lebt zu Hause? Ich meine, jetzt bist du auch bunt angezogen, aber es ist ja Fernsehen.
Ja, ich habe bunt, also ich hatte mal eine ganz starke Blaufase, was man vor allem an meinen Balkonpflanzen gemerkt hat. Also da wollte ich nur blaublühende Pflanzen, ist aber länger her. Und ich bin immer bunter geworden jetzt. Ich finde zum Beispiel ganz toll Zinnien, weil die rosa mit Orange und Gelb und Rot, also und Lila. So, ich finde jetzt die gewagten Kombis, finde ich gerade ganz toll.
Also die Stimmung um dich rum darf fröhlich sein und ich glaube, du magst auch gerne grün. Du bist eine, die Wald und
ja, ich
braucht.
Liebe grün. Ich gucke gerne ins Grüne. Und wenn ich durch den Wald gehe, gucke ich ja, also im Winter ist natürlich nicht grün, aber da gehe ich auch. Gucke ich dann ins Weiße, wenn es mal in Berlin geschneit hat. Aber sonst gucke ich sehr gerne ins Grün. Ich finde, die Farbe grün beruhigt auch oder gibt so ein Setting für ein bisschen, für eine gewisse Nachdenklichkeit, ja. ohne dass es depressiv wird.
Und wohnst du auch eher im Grünen oder mittendrin
in Berlin? Nee, ich wohne mitten in der Stadt, ich wohne in Charlottenburg, ist aber nicht weit. Wir haben ja in Berlin diesen tollen Grunewald, der riesig lang ist, wo man sich verlaufen kann. Und ganz toll, man ist, wenn schlechtes Wetter ist, also schlechtes Wetter, wenn es kühler ist und regnet, kannst du 2 Stunden gehen und begegnest 3 Radfahrern und 2 Hundebesitzern oder so.
Mit all den schönen Seen, unlängst war auch Andrea Sawatzki hier, die sagte, sie und Christian Berke gehen immer schwimmen in einem der Seen im Süden Berlin.
Ich verrate Ihnen nicht.
Wir reden gleich natürlich über deine Bühnenprogramme und über die sehr lustige neue Staffel von Kreumann. Niedersachsen, Mara, die wenigsten wissen es wahrscheinlich, ist dein Geburtsbundesland. Du kommst aus Niedersachsen.
Ja, ich bin da geboren. Also ich war noch nicht da. Da wohnten meine Eltern, meine 4 Brüder in Fallingbostel. Und als ich dann zur Welt kommen sollte, war Walsrode das nächste Krankenhaus. Und meine Mutter fuhr dann, mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft irgendwie. Und die fuhr dann alleine nach Walsrode und brachte mich dort zur Welt. Und da habe ich dann mit meinen Eltern in Fallingbostel etwa ein halbes Jahr gelebt und dann kriegte mein Vater die Stelle in Tübingen.
Ja, man verortet dich auch immer eher so in Tübingen.
Ja, Tübingen bin ich aufgewachsen. Ne? Ich weiß, aber meine Patentante Elisabeth, die wohnte nach wie vor in Fallingbostel und da war ich immer noch mehrfach im Jahr, habe ich sie besucht, immerhin.
Und dein Nachname Kreumann, der hat auch was mit dem Ort Kreu, den es tatsächlich gibt in Niedersachsen zu tun.
Ja, es gab einen Flecken Kreu in der Nähe von Flensburg, hat mein ältester Bruder, der hat dann mal Familienforschung angefangen zu machen, rausgekriegt. Und meine Vorfahren hießen Hinrichsen und der war Rechenmeister, mein Großvater, irgendwas. Und der ging dann nach Hamburg und da hießen alle Hinrichsen. Und dann hat er sich Kreumann genannt und seitdem heißen wir Kreumann.
Ist doch ein schöner Name.
Ich finde auch.
Oder?
Und nicht so häufig.
Nee, sehr besonders. Also Schauspielerin und Comedienne oder Kabarettistin Maren Kreumann ist heute unser Gast und Maike Krämer macht Lust auf mehr.
Sie ist die Frau mit den vielen Gesichtern. Wandlungsfähig, scharfsinnig, urkomisch. Maren Kreumann.
Hallo.
Sie kann einfach alles.
Echt?
Kabarett, Schauspiel, Gesang.
Say,
Geboren in Niedersachsen, späterer Berufswunsch Lehrerin. Doch dann kommt die Bühne dazwischen.
Ich will es machen.
Gott sei Dank. Ihr Durchbruch im Fernsehen lässt nicht lange auf sich warten.
Ich weiß schon, du warst wieder einmalig.
Seit vielen Jahren erfolgreich und preisgekrönt mit der Kabarettsendung Kräumann.
Deshalb brauch ich einen starken Kapitän.
Als frühe Feministin schon immer ihrer Zeit voraus, hat als erste Frau eine eigene Satiresendung im deutschen Fernsehen.
Ich versuche nur meinen verdammten Job zu machen.
Und den macht sie verdammt gut. Maren Kräumann.
Ich finde schön, dass du selbst Spaß dran hattest.
Ja, es ist ein Wiedersehen mit sehr alten Zeiten, aber schön.
Ja, und man würde dich auch gar nicht unbedingt erkennen als Maren Kräumann in all den Figuren.
Ja, dies ist ja mal eine gewisse Verkleidung oder Veränderung, sagen wir mal. Damals ja auch schon bei Nachtschwester Kräumann, haben wir viele ausprobiert.
Sehr wandlungsfähig und preiswürdig. Du hast so viele Preise bekommen.
Ja, alleine das ist
irre. Wirklich irre, weil ich glaube, alleine in den letzten 5 Jahren noch mal sind 12 dazugekommen. Der letzte war der Grimme-Preis.
Der dritte für die Sendung und der vierte insgesamt, weil ich einen auch für, ich weiß nicht, das heißt, glaube ich, Lebenswerk oder so, auch schon gekriegt habe, letztes Jahr, vor 2 Jahren. Das ist so der Hammer, das ist
oder?
So irre. Das hätte ich habe auch gar nicht damit gerechnet, weil ich war eigentlich doch überzeugt, dass, also Grimme, das ist nicht die seriösen Menschen, die über das Fernsehen entscheiden, die finden das nicht bedeutend, was ich mache. Da war ich einfach, wusste ich auch, war auch okay, hat mir nichts ausgemacht. Und dann kam dieser erste Grimme-Preis und ich dachte, nee, das kann gar nicht wahr sein. Und das ist so, so schön. Gerade weil ich nicht darauf hingearbeitet und nicht es erwartet habe, ist es umso schöner. Es hat so eine Leichtigkeit, es ist wie ein Geschenk, es ist wie ein, ja, es ist viel vom Himmel und macht mich glücklich.
Und das Schöne ist ja auch, muss man auch sagen, je oller, je doller, dass du, ja, das ist ja nicht selbstverständlich, wie viele Schauspielerinnen gerade haben wirklich Schwierigkeiten, überhaupt noch Rollen zu kriegen. Und dich sieht man immer mehr und du wirst immer mehr gesehen und ausgezeichnet.
Ja, das ist wunderbar. Natürlich sieht man mich nicht so viel 20.15 Uhr, sondern eher 23.55 Uhr jetzt in der ARD oder so, aber auch in der Mediathek. So, und natürlich haben wir eine Parallelexistenz auch im Internet. Also wir auf YouTube, Facebook, Instagram oder so, wir haben einzelne Sketche, werden manchmal 2 Millionen Mal geklickt.
Wahnsinn.
Da gucken die jungen Leute, die gar nicht wissen, dass dann der alte weiße Frau am ersten ist, die eine Sendung macht und so eine ganze Sendung hat. So, das ist, läuft so parallel, das ist so schön.
Also super. Und wer weiß, was noch alles kommt. Also, ne? Und das Schöne ist, auch die aktuelle Staffel läuft wieder fantastisch. Und würdest du sagen, sie ist auch wieder preiswürdig? Ist sie so gut gelungen?
Nein, da darf man gar nicht dran denken. Ich bin froh, wenn es Leute gucken. Und das weiß man vorhin. Wir haben ein Jahr lang fast dran gearbeitet, das ganze letzte Jahr. Und haben uns viele Gedanken gemacht und haben uns einfach getraut, so ein Thema zu machen wie: Ich bewerbe mich als Kandidatin fürs Reality-TV und das könnte auch total in die Hose gehen. Scheint im Moment nicht so sein, die Leute scheinen es lustig zu finden, aber ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich bin froh, wenn es Leute gucken, wenn es Interesse findet.
Also es sind schon Folgen gelaufen, das ist nachzusehen in der ARD-Mediathek und natürlich jetzt hier bei uns.
Hi, mein Name ist Maren Kräumann und ich will ein Reality-Star werden.
Ich leite dieses Institut, weil ich eine Leidenschaft für gute Reality habe. Aber mit einer verkopften Akademikerin wie Maren, ja, das wird tough.
Maren und Reality.
Das ist Quatsch. Für die Reichweite.
Ich bin ja fast ertrunken.
Blöde Pflanze!
Ich komme.
Maren. Du gehörst zu uns in die Show.
40 Jahre deutsches Fernsehen, aber das habe ich noch nicht erlebt.
Das glaube ich gerne. Aber wie hat es dir gefallen, was du jetzt erlebt hast? Also es ist natürlich völlig anders als das, was du je selbst gemacht hast und selbst erlebt hast.
Aber ja, aber das war das Interessante, dass ich ja gucken musste, wie ich reagiere auf diese ganzen Kolleginnen und Kollegen vom Reality-TV. Da musste ich ja irgendwie mit halten. Und ich also gucke immer, oder wir alle als Team gucken, dass ich mich in Situationen begebe, wo man noch nicht so weiß, was passiert. Weil wir machen die Sendung jetzt seit 7 Jahren. Es sollte schon irgendwie was anderes sein. Und dann irgendwann ist uns aufgefallen, Reality TV hat die höchsten Einschaltquoten, obwohl das so ein bisschen verachtetes Genre ist, wo der korrekte Bildungsbürger und die korrekte Bildungsbürgerin immer sagt, dass ich gucke nur das literarische Quartett und Tierdokus und Reality schon gar nicht. Aber das stimmt im Grunde nicht, weil doch viele irgendwie den Dschungel doch gucken, sonst hätte er denn nicht so eine hohe Quote. So, wir haben uns diesem Phänomen mal zugewendet, weil es ja auch einen Grund hat, dass die Leute das interessiert. Und den wollten wir auch eigentlich rauskriegen.
Es sind so Formate wie Dschungelcamp, Bachelor, Let's Dance.
Ja.
Und für welche Reality-Show eignest du dich denn am besten? Du hast das ja alle ausprobiert.
Ich war wirklich ja schon bei The Masked Singer.
Ja.
Letztes Jahr. Das fand ich durchaus sehr anspruchsvoll. Überhaupt muss man ja sagen, das ist nicht ganz voraussetzungslos. Also dass die Leute, die da hingehen, müssen schon auch was können. Was wir als korrekte Schauspieler und Schauspielerin vielleicht nicht können. Die müssen sie müssen aushalten, dass sie sich bloßstellen. Sie müssen irgendwie ihre Marke vertreten. Die müssen dieses Wort authentisch irgendwie rüberkommen. Sie müssen, sie dürfen keine Scheu haben, auch zu scheitern. Und ich glaube, das ist, was vielen Leuten im Publikum gut gefällt, dass man auch mal Menschen, das Scheitern von Menschen auch nachvollziehen kann. Sonst wird immer so viel erzählt, was alles toll ist und dass man immer nur der Beste, die Beste ist und alles kann und alles stellen sich immer super dar und sind alles ist locker und easy. Und dort sieht man, es ist irgendwie reell. Man sieht auch, was nicht klappt. Und das ist ja im Leben der Menschen in Wirklichkeit auch so.
Ich glaube, da hast du recht. Und vor allem auch, dass man sieht, man kann auch wieder aufstehen und Krone richten und weitergehen, wenn man einmal gefallen ist.
Genau. Und es kommt auf die Persönlichkeit an. Man muss, also eigentlich kann jeder Mensch mitmachen. Man muss also nicht promoviert sein oder irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, was ich jetzt da gerade mache in dieser Sendung. Man kann da hingehen und dann entscheidet die Persönlichkeit. Und das ist ja schon ein interessantes Phänomen. Das ist irgendwie auch, scheint etwas Demokratisches zu haben. Also wo die Leute nicht sagen, ja, da kann ich sowieso nicht hin, sondern die können sich damit identifizieren.
Also ich merke schon, du schaust jetzt ganz anders auf Reality-TV-Shows und guckst sie vielleicht auch mal zu Hause.
Ja, ich habe jetzt mich ausreichend damit befasst.
Du bist ausgebildet jetzt. Wer weiß, was noch kommt. Wer wird das beobachten? Du bist als Schauspielerin und Kabarettistin, kann man sagen, eine Spätzünderin. Du hast Lehramt studiert und dann mit Anfang 30, glaube ich, den Weg auf die Bühne gefunden. Und diese Faszination lässt dich seitdem nicht mehr los. Und so geht es auch dem Mann, den Nils eigenwillig getroffen hat. Er macht noch Ü80 Theater, und zwar zu Hause.
Der Saal ist rappelvoll, ausverkauft. Im Theaterdach in Meerdorf nahe Braunschweig passt heute kein Fuß mehr vor dem anderen. Fünf Stunden zuvor geht es in dem 1100-Seelendorf noch etwas ruhiger zu.
Wer bin ich eigentlich? Ich bin Regisseur, habe über 50 Theaterproduktionen gemacht, habe ein eigenes Theater hier im Hause. Das habe ich seit nunmehr 37 Jahren.
Eine Bühne auf dem ehemaligen Heuboden, direkt neben der Wohnung. Ali, übrigens 81, war früher Lehrer, unter anderem für Theater. Die Klassen konnten damals in der Schule nur selten proben.
Also habe ich meinen Schülern gesagt, die waren ja 17, 18 Jahre alt, kommt zu mir nach Hause, nach Meerdorf, und da können wir dann proben. Und dann haben wir da oben geprobt. Und da habe ich irgendwann gesagt, Mensch, das sieht ja toll aus. Da kann man doch mal eine Bühne draus machen.
So entstand 1990 das Theaterdach. Mittlerweile ein Verein mit über 200 Mitgliedern. Mit eigenem Ensemble sind bisher 5 Stücke entstanden. Auch ehemalige Schüler sind mit dabei. Aktuell im Programm Rebellion im Altenheim.
Das Schönste daran ist, dass ich andere Leute unterhalten kann, dass sie sich darüber freuen können. Das andere Schöne ist natürlich, dass man so Ängste loswerden kann, sich nicht unbedingt selbst darstellen muss, aber irgendwie sich eigentlich generieren kann, muss ich sagen. Also eine schöne Geschichte, Theater zu spielen.
Heute gibt es kein Theater, sondern Singen im Pulk, begleitet von Alis Band Hagelschaden. Auch Alis Frau Bärbel hilft beim Aufbau. Geprobt wurde noch nicht, aber egal.
Ja, ansonsten sind die Mitspieler alle Profis. Ich bin kein Profi, aber ich spiele Banjo schon immer. egal wie es ist, Hauptsache Shepard.
Am späten Nachmittag kurz anstimmen. Und dann ist auch schon Einlass. Und während sich der Raum füllt, ein letzter Kostümcheck.
Schätze, die Schuhe passen aber nicht so dazu.
Soll ich schwarze Schuhe anziehen? Okay. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Erste Sahne wird das. Aber auf geht's.
Mit seiner Kleinkunstbühne hat Ali einen kulturellen Treffpunkt geschaffen, mitten auf dem Land.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es ging ja selbst mir so. Sonst müsste ich in die Stadt fahren, ins Staatstheater, was ich auch gern gemacht habe, und dort angucken. Und hier haben wir das vor Ort.
Und auch die Besucher schätzen das Angebot.
Für ältere Menschen ist das ganz wichtig, weil vieles auf dem Land wegbricht.
Man trifft die Leute, man hat Spaß, man unternimmt abends was und muss nicht groß irgendwo hinfahren.
Ich denke, das ist einfach nochmal so ein Punkt, wo man zusammenkommen kann, wo man feiern kann, wo man zusammen lustig sein kann, zusammen singen kann.
Für sein kulturelles Engagement hat Ali das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie lange er die Kulturbühne noch unter seinem Dach betreiben möchte, so lange wie es geht. Das versteht sich doch von selbst.
Großartig, oder?
Toll. Ich finde ja seine Devise, egal was ist, Hauptsache es scheppert, großartig.
Ja, normalerweise heißt es immer unter jedem Dach ein Ach, bei ihm ist eher ein Lach und Krach.
Ja, das ist doch toll. Das finde ich ganz cool. Ja, vor allem, es gibt ja diese Trennung immer zwischen Großstädten und auf dem Land. Ja. Und immer irgendwie die Kultur ballt sich in den größeren Städten und auf dem Land ist dann immer nicht. Und dem hilft er ja ab. Also diese ganze Institution ist ja, die machen selber Kultur. Und das ist gleichzeitig, ist es natürlich für Senioren und Seniorinnen eine wunderbare Möglichkeit, nützlich zu sein. Und es schafft auch Kultur in dieser Gegend. Das ist ganz wunderbar.
Und es schafft auch Nähe und Nachbarschaft. Ja. Das ist ja ein richtiger Treff wahrscheinlich dort, um einen Platz zu erheischen. Genau. Unterm Dach ist wahrscheinlich ein super
und
Geschenk.
Und was er auch sagte, über, dass man Ängste überwinden muss oder so, das ist mir so, das haben wir ja als Schauspielerin, als Schauspieler natürlich auch. Das ist etwas ganz Fundamentales und das üben die dann und machen die. Schmeißen sich da rein und machen es. So
ganz kleine Bühnen, hast du auf denen auch angefangen oder bist du gleich auf die größere?
Nee, ich habe im Zimmertheater Tübingen angefangen. Das ist eine kleine Bühne, die aber sehr avantgardistisch und erfolgreich war, Ende der 60er Jahre. Und das war eine gute Schule. Also da kam ich dazu als Freie sozusagen. Ich war nicht Teil des Ensembles, ich studierte ja hauptberuflich und durfte da bei einem Musical als erstes mitmachen. Da musste man tanzen. Ich hatte eine Tanzausbildung, deswegen habe ich mich überhaupt getraut, da mich vorzustellen. Und dann hat das gut eingeschlagen und ich kriegte auch andere Rollen. Und das waren meine ersten Jahre sozusagen in dem Beruf waren so an einem kleinen Theater in Tübingen.
Du hast ja dann auch recht schnell so Selbstvertrauen bekommen und hast deinen Wunsch oder deine Absicht, Lehrerin zu werden, erstmal beiseite gelegt und hast dich wirklich auf die Bühne konzentriert und hast auch ein eigenes Programm gemacht. Das hieß damals Auf Du und Du mit Stöckelschuh.
Mit dem Stöckelschuh, Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh, genau. Da hatte ich Staatsexamen schon gemacht. Ja. Ich wollte mein Studium machen, weil ich liebe Literatur, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft ist schon meins. Aber ich wollte mir auch beweisen, dass ich das könnte, also dass ich Lehrerin werden könnte und so. Das war wichtig, auch dieses Examen zu schaffen. Und dann habe ich versucht, mich so als Quereinsteigerin einzufädeln in der Off-Off-Szene so in Berlin, in kleineren Theatern, bei freien Gruppen und so. Und dann war wichtig, dass ich im Hans-Eisler-Chor gesungen habe, ein linker Chor. Und da wurde ich Solistin irgendwann. Und aus diesen Liedern, wir haben da kleine Programme gemacht für bestimmte Anlässe. Und dann entstand dann mein erstes Bühnenprogramm, weil ich dann mich auch der Popmusik zugewendet habe, was natürlich ganz unpolitisch war und uneislerisch und so. Aber meins war, das war einfach die Musik, die mich früh geprägt hat. Und dann habe ich daraus auch einen politischen Abend gemacht, also mit den Schlagern der 50er Jahre, da habe ich was über das Frauenbild der Zeit gemacht mit dieser Popmusik. Und das war der Einstieg dann eigentlich wirklich in meinen späteren Beruf als Kabarettistin.
Ja, da hatte ich Dieter Hildebrandt entdeckt.
Ja, das war, ich dachte, naja, ich mache so einen Abend, ja. Und dann schlug das so ein und dann kam eigentlich von außen, ich hatte gar nicht den Anspruch jetzt Kabarettistin, ich dachte, ich mache einfach mal so, was ich so lustig finde. Mhm. So. Und dann, damit war irgendwas gesetzt, das war wie ein Ritterschlag, da zu Scheibenwischer zu kommen. Und dann irgendwann dämmerte es mir, dass ich wirklich sowas bin wie eine Kabarettistin, die zwar was anderes gemacht hat als die, ja. Scheibenwischer oder die anderen, aber es war von einem ähnlichen Impetus, nur natürlich feministisch. So.
Ja, Scheibenwischer war ja die großartigste Kabarettsendung,
ja,
zu der Zeit,
das war großartig.
Mit Dieter Hildebrandt. Und wir zeigen einen Ausschnitt, wir haben eine frühe Szene gefunden, und zwar ein Sketch, in dem du einem Kunden einen Vertrag für einen Kabelfernsehen-Anschluss verkaufst.
Damals neu, ja.
Damals ganz neu. 90er Jahre, glaube ich.
Sie wollen doch bitte ein bisschen sachlich bleiben.
Nein, eben nicht.
Also
eben
zu
nicht.
Den 9 Mark Benutzungsgebühr kommt voraussichtlich 20 Mark Betriebsgebühr.
Ja, Moment, wieso Betriebsgebühr? Ich zahle doch schon Benutzungsgebühr.
Also benutzt wird das Kabel von Ihnen,
ja, ja.
Dafür zahlen Sie die Benutzungsgebühr. Ja. Aber betrieben wird es von den Programmanbietern.
Ach so, und dafür zahlen die Betriebsgebühr, ja.
Nein, Sie.
Ich?
Ja, Sie zahlen die Betriebsgebühr an die Programmanbieter, damit die das Kabel betreiben können, das Sie ja schließlich benutzen wollen.
Ja, ich will aber gar nicht.
Aber sicher wollen Sie, Herr Huber. Wozu zahlen Sie sonst die Benutzungsgebühr? Ja.
Haben Sie recht, haben Sie recht.
82, habe ich gerade von den Kollegen gehört, war das.
82.
Und dein Spielpartner damals?
85 muss es gewesen
85?
Sein. Weil ich kam nicht gleich zum Scheibenwischer. Und seit 82 habe ich es Stöckelschuh
probiert. Also 85 gemacht. Und ich glaube, Jörg Huber war dein Spielpartner.
Jörg Huber, der wunderbar, er lebt nicht mehr, ja. Leider. Er ist ein ganz, ganz toller Schauspieler gewesen. Und der war mein Partner. So was passierte einem dann, dass ich in einer Live-Sendung mit Jörg Huber spielen durfte und natürlich mit Hildebrandt. Und als ich da war, dachte ich, das wird das einzige Mal sein. Das wird mir nie mehr im Leben passieren, dass ich mit Hildebrandt... ich war so beeindruckt, dass, und ich wusste, es ist das einzige Mal. Also das ist meine Chance des Lebens. Und dann kamen aber dann noch weitere Auftritte, also eine ganze Menge Auftritte.
Bei mir. Du hast ja dann auch später, ich glaube, das war erst vor ein paar Jahren, die Dieter Hildebrandt... Auszeichnung bekommen.
Ja.
Hat das besonders viel bedeutet? Also würdest du auch sagen, er war nicht wirklich. Nur einer, der dir eine Chance gegeben hat, sondern auch wirklich ein Mentor,
das ist ein
Unterstützer?
Das ist ein unglaubliches Vorbild. Ja. Und er hat mir die Chancen gegeben. Zuerst in der ersten Aufführung, wo ich da, was wir jetzt gesehen haben, da kriegte ich einen Text geschrieben. Und dann hieß es zuerst, nee, wir haben unsere Leute, die spielen so. Also war keine Chance. Und ich habe dann irgendwie dann doch gesagt, ich habe ja auch schon ein Bühnenprogramm selber geschrieben und darf ich nicht auch mal. Und dann durfte ich wirklich auch irgendwann dann selber meine Beiträge, die ich gespielt habe, schreiben. Und das hat Hildebrandt kapiert und hat das möglich gemacht. Also er hat schon Frauen gefördert.
Und das in einer Zeit, wo es noch kaum oder gar keine Frauen mit eigenen Programmen
im Fernsehen
gab.
Kaum. Ja. Es gab Lisa Fitz, es gab die Misfits irgendwann, die Tollen. Es gab jemand wie Sissi Perlinger oder so. Es gab einzelne Frauen und Hildebrandt hat...
hier sehen wir auch Hildebrandt und dich und Lisa Fitz.
Genau, wir waren mal zusammen in einer Sendung.
Ja.
Das war schon großartig und das hat er gefördert. Er wollte nicht eine Sendung machen, wo die Frauen außen vor bleiben. Und er hat auch, ich habe auch das Angebot gekriegt, mal bei der Lach und Schieß als Hauptautorin einzusteigen. Also das hat er wirklich ernst gemeint. Da kriegte ich aber gerade die Hauptrolle in Vera Westkamp, eine große, große Serie im Vorabendprogramm. Und dann habe ich das doch gemacht.
Also gerade so in Mitte 80er, Anfang 90er, da ging es wirklich rund, da ist viel passiert. Da ist wir dann auch in der ARD die erste Satire-Show für eine Frau bekommen oder als Frau bekommen im Fernsehen.
Die selber mitgeschrieben
hat. Genau. Und würdest du sagen, du bist schon auch eine Pionierin?
Ja, das war mir vielleicht, also das war gar nicht mehr so klar, aber das war natürlich so. Und das war Neuland, was wir betreten haben. Und deswegen konnten wir auch so ein bisschen anarchisch sein und auch Quatsch machen und auch alberne Dinge machen. Das war vielleicht ganz gut. Wir waren so ein bisschen im Windschatten, weil das, was wir machten, gab es ja offiziell gar nicht.
Ja.
Es gab ja keine Frauen, die, also wirklich im Fernsehen gab es noch keine Frauen, die selber schrieben.
Nee, das war damals noch die Zeit, wo die Frauen die Petersilie neben dem Schnitzel waren, ne? Und die Männer den größten
Teil. Ja, also es gab natürlich Evelyn Hamann, aber das hat ja Loriot alles geschrieben. Es gab witzige Frauen, aber nicht die ihre eigenen. Und ich hatte natürlich dann andere Themen. Ich habe eine Bindenwerbung gemacht, haben wir gemacht. Oder über Schönheits-OPs. Oder wir haben auch über Vergewaltigung in der Ehe einen Sketch gemacht. Das war sehr, sehr gewagt. So, das durften wir. Das war Radio Bremen. Ich hatte einen tollen Unterhaltungschef, Jürgen Brest, auch einen tollen Redakteur, der Rolf Tiesler. Und wir durften einfach, wir hatten Narrenfreiheit. Wir durften Dinge machen, die es noch nicht gab. Und wir wurden dabei unterstützt. Das war fantastisch. Das war ein großes Privileg und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür.
Und es sind auch jüngere Kolleginnen dir sehr dankbar dafür, dass du Wege beschritten hast, die damals eben noch nicht von Frauen beschritten wurden. Und eine möchte dir das jetzt mal sagen.
Hallo, liebe Maren. Ach. Viele, viele Grüße von meiner Tour sende ich an euch und natürlich besonders an dich. Und ich möchte jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, nicht nur dir zu sagen, dass ich dich sehr gerne sehr bald wiedersehen würde, sondern ich würde dir gerne auch mal Danke sagen. Und zwar im Namen von mir und von allen Kolleginnen, vor allen Dingen in unserer Generation. Vielen Dank für deine fantastische Arbeit, die du schon so, so lange machst. Und ohne dich würde ich und würden wahrscheinlich ganz viele andere Kolleginnen nicht wissen, dass es diesen Beruf für Frauen überhaupt gibt. Und wärst du nicht die Wege gegangen, die du gegangen bist, zu einer Zeit, in der es sicher nicht so einfach war wie für mich jetzt. Wenn du die nicht gegangen wärst, dann würden wir heute überhaupt nicht wissen, wo wir lang gehen sollen. Also, liebe Maren, ganz viele Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Oh, Caro.
Kibikus.
Oh, wie toll. Ich bin total gerührt. Ja. Ich meine, die Generation macht jetzt wirklich das Fass auf. Caroline hat viele tausend Zuschauer auf ihrer Live-Tour. Die sendet eben ja, viel öfter als ich. Und die ist richtig im Mainstream angekommen. Und das ist großartig zu sehen. Das ist für mich auch so eine Erleichterung, einfach zu sehen, dass jetzt Frauen wirklich sich trauen. Die macht so ein tolles feministisches Programm. Die zieht einfach alle feministischen Themen gnadenlos durch und hat eine Ausstrahlung und ein Selbstbewusstsein, dass es einfach eine Freude ist. Und von ihr das zu hören, bewegt mich wirklich.
Ach, schön.
Das finde ich ganz rührend.
Ist aber auch schön, dass sie das so sagen kann. Ne? Danke.
Ja, wunderbar.
Und das auch wertschätzt, was du
das ist ganz
hast.
Toll.
Für uns.
Ah, oh. Was für ein Moment.
Du hast gesagt, feministische Themen, das sind deine. Du bist Feministin und deshalb wird dich der nächste Beitrag interessieren. Es geht um Vielfalt und darum, Flagge zu zeigen, und zwar die mit den Regenbogenfarben. Anna-Lisa Lohmann hat eine engagierte Ehrenamtliche auf einer bunten Stadtführung begleitet.
Vielleicht erinnert ihr euch an den Moment, wo ihr in eurer Jugend das erste Mal gespürt habt, ich habe ein Interesse an einer anderen Person, ich habe ein sexuelles Verlangen. Aber was ist das überhaupt? Das ist ein unbekanntes Gefühl. Und dieses zarte Gefühl möchte man vielleicht irgendwo ausprobieren.
Dafür gab es in Hamburg sogenannte Tanzlokale. Dort konnten Männer mit Männern tanzen. Eng, sehr eng.
Und das hat nicht allen Menschen in Hamburg gefallen. 1960 hat der Hamburger Senat gesagt, das möchten wir nicht, wir sprechen ein Tanzverbot aus. Und weil wir in Deutschland sind, wurde auch festgelegt, was Tanzverbot bedeutet. Und zwar wurde es definiert als 50 cm Abstand. Ein armlang Abstand. Genau das hier. Näher durften wir uns nicht kommen.
Wie soll man denn da tanzen?
Ja.
Mira-Christine Seitzek liebt solche Anekdoten. Auf Stadtrundgängen teilt sie ihr Wissen über queere Geschichte. Heute bei einem Rundgang mit Freunden. Die Touren gibt es das ganze Jahr über. Sie sind offen für alle, egal ob queer oder nicht.
Die Community ist unter enormem Druck. Zunehmend werden Gesetze wieder rückabgewickelt. Die Angriffe auf queere Personen steigen. International gibt es auch große Veränderungen, was die Sicherheit angeht. Umso wichtiger ist es, für Sichtbarkeit einzutreten und solche Führungen anzubieten, um auch ein niedrigschwelliges Angebot zu haben, dass Menschen mit der Community in Kontakt kommen können.
Queere Sichtbarkeit gab es gefühlt gerade reichlich. Pride Month, Christopher Street Day, Homo, Bi, Trans, Genderfluid. Manchen wird das alles auch mal zu viel. Können queere Menschen das verstehen?
Ja, absolut. Weil alles, was nicht mit der scheinbaren Normalität zu tun hat, also im Grunde die Mehrheitsgesellschaft hat ja rein anzahlmäßig nicht so viel damit zu tun. Deswegen ist es neu und ungewohnt, dass plötzlich die Minoritäten sich trauen, nach Hause zu gehen.
Nee, das kann ich nicht verstehen, weil schließlich ist ja, wenn man so möchte, das ganze restliche Jahr quasi hetero-Pride. Also es wird nur einfach, dieses Privileg wird einfach nicht von den Leuten, die sich stören, eben gar nicht wahrgenommen, dass sie eins haben. Und wenn wir dann mal sagen, ey, aber unsere Rechte müssen wir verteidigen und müssen das sichtbar machen, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man sich darüber aufregt.
Völliges Unverständnis auch über die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die Regenbogenflagge dieses Jahr während des CSD nicht auf dem Reichstag zu hissen. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben auf ihre Weise reagiert und U-Bahn-Stationen, darunter die vom Bundestag, in Regenbogenfarben getaucht. Denn die sind das Symbol der queeren Community.
Entwickelt und entworfen hat die Regenbogenflagge Gilbert Baker, ein US-amerikanischer Künstler aus San Francisco, 1978. Und das war ganz wichtig für die damals junge queere Bewegung, ein Symbol zu haben, was deutlich sagt, ich gehöre dazu. Was aber auch deutlich sagt, du bist willkommen.
Anfang der 1980er schneidert Klaus-Dieter Begemann die Rainbow Flag nach und verteilt sie auf Demos der Schwulenbewegung in Hamburg. Damit hat auch er zu ihrer Verbreitung beigetragen und die Regenbogenflagge zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein weltweites Symbol für Freiheit, Toleranz und Sichtbarkeit.
Ja, wieder was gelernt. Die Geschichte der Regenbogenflagge kannte ich nicht, du?
Ja, so ein bisschen. Ich habe mich ja damit befasst. Ja. Also seit meinem Coming Out 1993 habe ich natürlich mich mit der Geschichte dieser Bewegung befasst und bin ja solidarisch und bin eigentlich auch eine Aktivistin oder war das jedenfalls lange und jetzt immer noch punktuell auch.
Was heißt Aktivistin? Gehst du auch mit auf Märsche? Und
na, ich allein dadurch, dass ich mich damals geoutet habe, da war ich ja die Erste, die das freiwillig absichtsvoll gemacht hat, war ich lange Zeit die Einzige, die dann in so Talkshows ging und für die Lesben sprach, was vielleicht auch vermessen ist. Aber sie haben einfach keine anderen Frauen gefunden. Die anderen Prominenten, die einiger Zeit später sich outeten, die wollten alle nicht jetzt für die Lesben sprechen. Das kann ich auch verstehen. Eine Anne Will ist Journalistin, die kann sich nicht als Aktivistin einbringen oder so. Und Hella von Sinn, die wunderbare Hella, die erste sichtbare Lesbe im Showbusiness war, die hat genug getan, die muss nicht auch noch in jede Talkshow. Also irgendwie hatte ich die Rolle, dass ich dann überall hinging und dann dachte ich, ja, ich bin ja out, das kann ja nur jemand machen, der out, die out ist. Ja. Also, und da es nicht so viele gab, hatte ich dann diesen Part. Und gut, das war parallel dazu, dass ich nicht mehr bestimmte Rollen auch nicht mehr kriegte. Dann dachte ich, okay, dann kriegen die Leute eben das von mir mit, was ich politisch denke. Und die sehen mich auch. Und da war ich ganz zufrieden mit. Fand ich in Ordnung. Also ich wollte dann schon wieder auch irgendwann mal Hetero-Rollen, also Love Interest spielen. Das dauerte knappe 20 Jahre.
Wahnsinn,
im Wesentlichen.
Ja.
Aber
meinst du, ist es heute anders für junge Schauspielerinnen? Von denen man weiß, dass sie lesbisch sind?
Ja, es ist schon sehr viel besser geworden. Vor allem ist Diversity in den Filmen, die wir sehen, kommt viel mehr vor. Also wenn ich jetzt über die ARD spreche, da hat sich was getan. Aber bei Öffentlich-Rechtlichen überhaupt auch wird das Thema, kommt mehr vor. Aber es gibt immer noch die Ängste von jungen Kolleginnen und Kollegen, sich zu outen, weil das heißen könnte, ja, man kriegt dann die Rollen nicht mehr. Also das ist noch nicht vorbei. Mhm. Es gibt eine viel größere Aufgeklärtheit, aber es gibt auch verschiedene Stadien der Diskriminierung bis hin zu offener Ablehnung parallel zu dieser größeren Aufgeklärtheit. Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese relative Freizügigkeit, die wir haben, nicht unumkämpft ist. Also wir müssen weiter uns zeigen und gucken, dass dieser relativ aufgeklärte Zustand, wir haben tolle Gesetzesänderungen gehabt, wir kommen im öffentlichen Leben vor, wir dürfen Dinge tun. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht zurückgenommen wird, dass das irreversibel ist. Und da sind alle aufgerufen, übrigens auch stink-heterosexuelle Menschen, die einfach solidarisch mit uns sein können und sagen können, wir sind dafür, dass die das dürfen, was sie tun. So. Und die auch dafür sind, zum Beispiel, dass die Regenbogenflagge auf dem Bundestag gehisst wird. Das ist ein Zeichen der Solidarität mit Menschen, die ein anderes Rollenbild haben als das Mainstream-Rollenbild. Das kann man auch als Heteroperson unterstützen.
Und die Stadtführerin sagt ja auch gerade, dass vieles von dem, was mühselig erkämpft worden ist, heute auch teilweise wieder zurückgenommen wird oder so ein Rollback gibt.
Ja, das gibt es. Man muss nur angucken, was Trump macht. Ja. Also Diversity wird als erstes kassiert. Abgeschafft und gecancelt und soll nicht mehr vorkommen. Und da sind einige hierzulande auch froh, aus verschiedenen, also bestimmt vor allem aus einer politischen Richtung, aber trotzdem sind froh, dass das jetzt, dass sie einen Vorwand haben, um das auch so ein bisschen beiseite zu tun und einfach zu sagen, so, ist jetzt genug gewesen mit queer und homosexuell und jetzt kommen wir normalen Heteros sind jetzt wieder das Maß aller Dinge. So.
Vieles von dem, was heute noch selbstverständlich ist, wurde schon in den 60er Jahren erkämpft. Und du hast ein Programm, und das heißt In My 60s und ist doppeldeutig. Es geht um deine 60er, dein 60 Jahre alt sein und drüber. Und natürlich um die 60s, wo du damals in deiner Pubertät warst. Das ist ein tolles Bühnenprogramm und wir hören vor allem mal rein.
Loneliness is a cloak you wear. A deep shade of blue is always there. The sun ain't gonna shine anymore. The moon ain't gonna rise in the sky. The tears are always clouding my eyes. When you're without love, baby.
Toll. Sehr, sehr schön. Und vor allem die Songs kennt ja vielleicht nicht jeder, aber die kennt man.
Ja, einige Songs. Einige. Ich habe auch welche genommen, die nicht so bekannt sind. Ich habe zum Beispiel keine Beatles drin, weil jeder mit Beatles-Liedern die eigene Geschichte hat. Ich habe schon versucht, welche zu nehmen, wo ich meine Geschichte dran erzählen kann. Eben so. Aber das ist ja schön. Meine Band ist auch so wunderbar. Wir spielen jetzt wieder im November im Tippi in Berlin. Wir spielen das seit ganz vielen Jahren. Und das Komische ist, es kommen mehr junge Frauen. Und die wundern sich dann und sagen, bedanken sich, dass ich was zu MeToo gemacht habe. Und ich sagte immer, das Programm machen wir seit 2011. Und dieses Thema hatte ich schon vorher, bevor es diese Bewegung gab, weil das mich einfach interessiert hat. So, also die politische Realität wächst an dieses Programm hin. Und das ist toll. Und dass jüngere Leute kommen, jetzt sehr viel mehr Leute kommen als früher, ist auch irre. Ist total irre.
Vielleicht bist du einfach Avantgarde machen.
Ich setz mich jetzt irgendwie durch. Ja, so auf meine alten Tage.
Du bist auch sportlich und hast früher Ballett getanzt und gejoggt, glaube ich. Und jetzt schwimmst du. Und vielleicht gefällt dir deshalb das, was wir dir jetzt zeigen. Das ist eine Idee für dich, das Förde-Crossing. Sophia Lmündner macht Lust auf Meer bzw. auf See.
Letzte Handgriffe. Gleich geht es für Anke Petersen an den Start. Beim 28. Glücksburger Förde-Crossing. Ein Transponder am Fuß misst die Zeit der 55-Jährigen.
Ich habe dieses Jahr ein bisschen Schulter verletzt und bin noch nicht ganz sicher, wie gut das klappt. Also theoretisch Zielzeit unter einer Stunde, aber wenn es dieses Jahr nicht geht, dann halt länger.
411 Schwimmer treten bei dem Freiwasserschwimmwettkampf an.
Es ist einfach toll, darüber schwimmen zu dürfen, ohne dass Schiffe sind, ohne dass es gefährlich ist. Schwimmen ist toll, Freiwasser ist noch toller.
Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der DLRG. 3 Kilometer durch die Flensburger Förde werden geschwommen. Von Sonderhaf in Dänemark nach Glücksburg.
So ein 3000 Meter Schwimmen im Freiwasser von einem Land ins andere, das gibt es in Deutschland nicht so häufig.
3 Rettungsschwimmer haben sich das Förde-Crossing ausgedacht. 1995 fand es das erste Mal statt. Hier Aufnahmen vom Jahr darauf.
Wir haben das Förde-Crossing aus der Taufe gehoben. Da war die deutsch-dänische Grenze noch keine Schengen-Binnengrenze. Da musste noch mit Grenzerlaubnissen gearbeitet werden. Das gibt es heute zum Glück alles nicht mehr.
Dieses Jahr sind sogar Neuseeländer mit dabei. Mit Booten werden die Schwimmer auf die dänische Seite gebracht. Anke hat Medizin studiert und ist Mutter von 4 Kindern. Sie gibt Kraulkurse für Erwachsene.
Manche denken, Kraulen ist nur zum Schnellschwimmen, aber es ist einfach so eine effektive
kraftschonende Art zu schwimmen. Ich würde dann jetzt auch mal losschwimmen. Ja,
und bist du aufgeregt?
Ich freue mich einfach total. Ich glaube, das kann man auch Aufregung nennen.
Die letzten Meter zum Start muss sie schwimmen. Die Bedingungen sind gut. 22 Grad Luft und 18 Grad Wassertemperatur. Dann geht's los. Die Orientierung ist gar nicht so einfach. Diese beiden schwimmen zunächst in die falsche Richtung. Für Anke ist es das 19. Förde-Crossing. 2007 hat sie angefangen zu kraulen. Seitdem liebt sie das Freiwasser.
Man wird geschaukelt, man wird getragen und geschaukelt. Das ist schon mal ein schönes Gefühl. Man muss nicht wenden. Man hat auf jeden Fall hinter den Ochseninseln auch Platz. Dann ist das auch einfach nett, wenn man sieht, was unter einem ist. Die Krebse, die immer jubeln, wenn sie einen über einem langschwimmen sehen.
Inzwischen ist das Ziel schon in Sichtweite. Die ersten schaffen die 3 Kilometer unter 39 Minuten. Dann kommt Anke Petersen ins Ziel.
Schön. Schön. Fühlt es sich schnell an. War, glaube ich, auch schnell. Ne? Und wie? 55. Super. Schön.
Ihre genaue Zeit: 55 Minuten und 14 Sekunden.
Und ich brauche mal einen Apfel oder sowas. Ich muss da mal einmal was essen.
Persönliche Zielzeit geschafft, trotz Schulter.
Super, oder?
Schön. Toll überhaupt. Das ist ja auch eine Werbung fürs Schwimmen überhaupt. Es gibt ja immer mehr Leute, die nicht oder Kinder auch, die nicht schwimmen können. Die Bäder schließen wegen Geldmangel und so. Ich finde so eine Aktion wunderbar. Das ist einfach, man kriegt sofort Lust mitzumachen.
Wann hast du das Schwimmen für dich entdeckt?
Naja, das Kraulen habe ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt, weil ich merkte, mit dem Knie, das geht nicht mehr so gut.
Das Joggen.
Und das Joggen. Und dann dachte ich, Schwimmen, Kraulen wird mein Alterssport. Kraulen, also nicht Bruststimmen, das ist nicht gut für die Halswirbelsäule und so, sondern Kraulen, das ist einfach der beste Sport fürs Alter, weil die Gelenke nicht belastet werden. Und es ist, ich finde es so wahnsinnig schön, diese Bewegung. Und ich wollte das einfach können. Und es macht auch einen schönen Oberkörper.
Aber du hattest gerade auch, wie die Dame gerade, für die Schwimmerin Schulter, ne?
Ich hatte Schulter, ich habe mir die Schulter gebrochen, kurz vor meinem 70. Geburtstag. Ja. Und das war nicht so schön. Und mein großer Ehrgeiz war, dass ich trotzdem wieder kraulen kann. Ich habe 5 Jahre lang Physiotherapie gemacht, in verschiedenen Abständen dann immer. Aber ich habe es hingekriegt, dass das geht. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich wieder kraulen kann.
See oder Becken?
Ich Becken, ich mache mal 1000 Meter plus im Becken. Ich habe so einen Schwimmverein, wo es 58 Meter Bahnen gibt. Aber natürlich so im freien Schwimmen, das wäre auch mal was. Das haben wir in Berlin jetzt nicht so gut. Könnte in den See. Aber
ich finde es ja so toll, wenn man überhaupt dabei bleibt. Wenn man was für sich entdeckt hat, eine Disziplin hat, den Schweinehund an die Kette legt und es macht, einfach machen.
Ja, es ist so eine Bereicherung und es ist so schön. Es ist meine Zeit für mich auch. Immer wenn ich schwimmen gehe und diese Stunde oder so, die ist einfach Zeit für mich, da freue ich mich.
Schön, dass du uns jetzt deine Zeit geschenkt hast. Und wir können dich sehen in der ARD-Mediathek und wie gesagt auch wieder im Tippjab-Kanzleramt Anfang November, wenn Sie Lust haben auf das Bühnenprogramm. Schön, dass du hier bist, hier warst, komm gut nach Hause. Und morgen kommt Jaroslav Rudisch, Schriftsteller, und dann ist Hinak Baumgarten wieder für Sie da. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Wir wünschen noch einen schönen Sonntag. Ne?
Inka, vielen Dank. Ja, wir wünschen einen schönen Sonntag.
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Tschüss.